Hallo Michael, grüß dich.
Hallo Michael, grüß dich auch.
Ich weiß nicht, ob wir für den Anfang einen neuen Signature-Move brauchen, also sowas, was sich immer wiederholt, aber ich finde Michael eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, das ist der Name schlechthin.
Ja, weißt du, woher der kommt eigentlich?
Aus dem Hebräischen, wer ist wie Gott?
Ah, die Hybris schlägt schon aus. Okay, gut. Also ein Mediziner oder ein Arzt, Entschuldigung, jetzt habe ich dich beleidigt, ein Arzt und ein Nicht-Arzt in ihrer Hybris fangen direkt diesen Podcast an. Michael, du kommst gerade aus der Türkei, ist das richtig?
Richtig, richtig.
Ja, was hast du da gemacht?
Wunderschönes Land. Empfehlenswert für alle, tolles Wetter. Also jetzt, wo es bei uns noch relativ kalt ist, kann man es auch schon gut aushalten. Und letzten November war ich noch da, konnte man noch baden, das war wirklich toll.
Bist du so ein Typ Baden? Also ich kann mich dich gerade sehr schwer vorstellen, wie du da irgendwie in Badehose da reinrennst und sagst, jetzt gehört der Ozean mir. Wie ist das bei dir? Oder bist du da mehr so auf der kulinarischen Seite, Zwinker?
Früher habe ich sehr viel Wassersport gemacht.
Ja.
Also Segeln, Windsurfen, solche Sachen.
Okay.
Das habe ich sehr gerne gemacht. Und jetzt ist vielleicht mehr die kulinarische Seite.
Also du weißt schon, was Luv und Lee ist dann?
Lufolet, das weiß ich
sehr gut. Oder heißt es.
Backbord, Steuerbord, weiß ich auch.
Ja.
Wende und Halse und also Segeln mache ich. Ich habe zwar auch einen Motorbootführerschein.
Oh.
Aber Segeln mache ich sehr viel lieber als Motorbootfahren.
Woran liegt das?
Du hockst dann nur blöd drauf und mal bum, 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 bum.
Ja. Und die Spritpreise, also, glaube ich, oder?
Und genau. Und der Wind, das ist schon was anderes. Den Wind dann zu interpretieren und zu lesen. Du siehst dann oft auf dem Wasser schon, wie der Wind vielleicht in 500 Metern sein wird, weil das Wasser sich da kräuselt, dann kannst du ein bisschen einhalten, dann weißt du gleich, wird Fahrt aufgenommen. Also es ist für mich, Segel finde ich wunderbar.
Auch ein bisschen zum Runterkommen in deinem hektischen Alltag.
Ja, absolut
Alltag.
So ruhig, weißt du, bist eins mit der Natur. Also du nutzt die Natur zum Vorwärtskommen und die Leute segeln ja schon, weiß ich, wie viel zigtausend Jahre schon gesegelt wird. Und früher natürlich unter ganz anderen Umständen. Muss bewundern, wie die es gemacht haben, wie die sich auch orientiert haben mit dem Sternenhimmel und so, muss ich sagen, Hut ab, ich könnte es nicht.
Mit so einer App ging das damals, oder?
Ja, ganz genau.
Ja. Könntest du, wenn man dich jetzt irgendwo rauswirft, wieder nach Hause finden, weil das können ja die meisten Leute nicht.
Naja, also hier in meiner Gegend ist es relativ gut, weil ich mich an den Bergen orientieren kann. Im Flachland hätte ich schwerer, wo ich nicht sehe, keine Anhaltspunkte habe. Aber mit dem Lauf der Sonne, glaube ich, könnte ich einigermaßen sagen, wo ich hin muss.
Okay, jetzt pass auf, Gedankenspiel. Wir setzen dich in den Wald aus, nicht, dass ich es vorhabe, aber du hast kein Essen und ich würde sagen, heutzutage, wenn man das bei manchen Leuten macht, mir inklusive übrigens, ich kann ja nicht mal mehr und also ich kenne alle Logos von irgendwelchen Marken. Da gab es spannenderweise einen Post auf Social Media neulich, kann ich alles aufzählen, McDonald's, Starbucks, Apple, so, aber sag mir die ganzen Blätter. Arten, da kenne ich tatsächlich keine. Wie ist es bei dir? Würdest du im Wald überleben, wie lange, wenn man dich aussetzt?
Ja, wahrscheinlich, wenn ich in die Reserven gehe, doch relativ lange. Also kommt auf an, welche Jahreszeit. Im Sommer ist es natürlich gut, da wächst einiges, was du essen kannst. Im Winter ist tote Hose, dementsprechend wäre es da sehr viel schwerer zu überleben.
Okay, jetzt gehen wir das Gedankenspiel mal durch. Du sitzt jetzt im Wald, warum auch immer, hatte ich ein kranker Schulter einfach ausgesetzt, also das ist ja wie auch immer, und du sitzt dann da. Wie gehst du vor?
Ich würde mir erstmal einen Platz zum Schlafen suchen, also würde ich vorbereiten, wenn's noch hell ist, dass der einen Platz zum Schlafen hätte. Und dann muss ich gucken, was ich zum Essen finde. Also ich bin ja früher sehr, sehr viel draußen gewesen. Ich bin immer noch viel draußen. Aber früher halt sehr viel mit dem Rucksack unterwegs, durch die Walachei gelaufen. Das war immer höchst, höchst interessant und spannend. Aber ich muss gestehen, dass ich dann doch Verpflegung dabei hatte im Rucksack und nicht zwingend das gegessen habe.
Ja, aber einen Fliegenpilz würdest du jetzt nicht essen. Habe.
Bitte?
Einen Fliegenpilz würdest du jetzt nicht essen.
Nicht zum Sattwerden.
So als Amuskel, so Gruß aus der Küche. Okay, aber wie gesagt, heutzutage natürlich auch so ein Thema. Ich glaube, viele wünschen sich, stelle ich einfach mal in den Raum und ihr dürft gerne schreiben, podcast@spitzbart.com. Dass sich viele auch wieder so ein bisschen sehen nach so einer alten Zeit, in der man öfter im Wald ist, vielleicht das Handy mal zur Seite legt. Mea culpa, ich tue es ja auch nicht. Ja, vielleicht müssen wir dazu gezwungen werden und einfach mal wieder etwas natürlicher lebt. Ich glaube, da gibt es eine große Sehnsucht, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Waldbaden gehen, entspannen gehen. Also für mich ist das super schön. Ich gehe auch gerne alleine in den Wald, natürlich mit meinen Hunden. Mhm. Aber ich bin da nicht einsam, wenn ich alleine bin.
Allein und einsam sind, man kann allein sein, ohne einsam zu sein.
So ist es, so ist es. Und genau. Ich genieße es, allein zu sein. Und ich genieße es auch, wenn ich mal nichts höre, außer Vogelgezwitscher. Also wenn ich brauche keine Musik im Hintergrund. Früher im Auto, beim Autofahren, die Musik konnte nicht laut genug sein und Wumms und Bass und sowas. Und damit kannst du mich heute jagen.
Was hast du da gehört für Tracks? Kannst du uns mal eine Playlist machen auf Spotify?
Ja, das ist...
Jetzt kommt auch mal
ganz, ganz gern gemacht habe, ist Black Eyed Peas, habe ich gern gemacht.
Echt? Ey, Black Eyed Peas?
Ja.
Party Go. Echt, das ist geil. Ist ja witzig. Und das hast du dann immer schön aufgedreht.
Ja, und früher so The Köln Konzert von Keith Jarrett. Ja, eigentlich mache ich keinen Jazz, aber diese Klavierkonzerte von dem, die fand ich immer ganz gut. Und sowas, muss ich gestehen, höre ich nur ab und zu, wenn ich längere Strecken Auto fahre.
Ja.
Dann höre ich mir sowas an.
Aber Black Eyed Peas finde ich jetzt, ich hätte jetzt bei dir gesagt, so, ja, bestimmt machst du. Ich weiß, so Kuba-Bayerisch magst gern, gell? Ja, freilich, aus Kuba-Bayerisch, du so Winger, so
Tausier, Wurst. Ja, die habe ich mal engagiert, die Kuba-Bayerischen, bei der Praxiseröffnung, als ich nach Aibling umgezogen bin, habe ich die als Musiker engagiert zu den Feierlichkeiten der Praxiseröffnung. Das war super lustig.
Cool.
Wurde viel getanzt und ich finde die sehr kreativ, diese Verbindung, diese kubanische Musik. Die Rhythmen mit bayerischen Texten und umgekehrt.
Ja.
Also die Kurbayerische, die sind natürlich außerhalb Bayerns vielleicht nicht so bekannt, obwohl die natürlich Oktoberfest und sowas spielen. Das ist also ganz lustige bayerische Band, die bayerische Volksmusik mit kubanischen Rhythmen kombiniert.
Es klingt auch für mich unfassbar cool, diese zwei Musikstile zu verbinden und ohne, dass wir es so geplant hatten. Aber tatsächlich kommen wir zu einem Thema medizinischer Art. Und zwar zum Thema, kann KI möglicherweise irgendwann den Arzt ersetzen? Oder vielleicht vielmehr den Mediziner? Warum komme ich da gerade drauf? Tatsächlich habe ich dir mal zum Geburtstag, ich glaube, das darf ich verraten, weil ich weiß ja, dass du Kuba-Bayerisch magst, einen Song gemacht zu deinem Geburtstag, den ich mit KI generiert habe. Und ich habe mich dann auch gewundert, dachte mir, das ist ja echt gut geworden. Das ist ja total verrückt. Also du kannst ja inzwischen, wir leben in einem solchen Paradigmenwechsel. Also das ist für mich wie die Erfindung des Feuers, Buchdrucks, Dampfmaschine und Internet gleichzeitig. Und kannst auf einmal, wenn du weißt, wie es geht, einen bayerischen, kuba-bayerischen Song machen für Dr. Spitzbar zum Geburtstag. Und das klingt gut. Ist das nicht völlig verrückt?
Ist völlig, völlig verrückt, natürlich. Aber ich muss gestehen, ich halte mich da relativ zurück mit der KI. Auch wenn ich mal die KI befragt habe zu einigen Sachen, da habe ich gemerkt, wie oberflächlich es doch ist und wie fehlerhaft es ist. Natürlich hängt es auch stark davon ab, wer die benutzt, wie man die gefüttert hat. Und wenn man sehr viele kritische Rückfragen macht oder stellt, dann kann die KI nochmal besser Antworten geben. Aber was ich auf Anhieb daraus bekomme, hat mich seltenst so richtig überzeugt. Ich habe was Lustiges gehört neulich. Können KI die Menschen ersetzen? Ja, vor allem die KI benutzen.
Spielst du da auf mich an? Nein. Ja, ist natürlich viel dran. Also ich finde es wahnsinnig spannend, dieses ganze Thema der KI. Muss aber auch sagen, ich glaube, das kennt jeder da draußen. Schreibt uns gerne eure Meinung auch zu diesem Thema. Es gibt wahrscheinlich viele, die KI benutzt haben und auf einmal gemerkt haben, ja, Moment, ja, und die gaslightet ja dann, wie man so schön sagt, also die macht Fehler und sagt dann aber, du bist das Problem. Also ein sehr guter Freund von mir hat mal seine Turnschuhe in die Waschmaschine und hat sie vorher fotografiert, das Modell der Waschmaschine angegeben und gefragt, kann ich die da waschen? Sagt die KI, ja, die ist da perfekt dafür, kannst du machen, so viel Grad und muss so. Zwei Stunden später war die Waschmaschine kaputt und die Turnschuhe waren kaputt. So, ich will gar nicht schadenfroh sein. Ich sage das deshalb, weil danach hat die KI Folgendes gesagt. Also mein Kumpel hat dann das Foto hochgeladen, hat gesagt, schau mal, alles kaputt. Oh ja, das hättest du nicht machen dürfen. Es tut mir sehr leid. Da warst du nicht sauber genug und der ist fast ausgetickt. Und das mag jetzt bei Schuhen und Waschmaschine doof sein. Wenn es aber um die Gesundheit geht, also ich lade irgendwas hoch, habe ich Krebs, ich bin kleiner Hypochonder, ne, wenn ich irgendeine wo habe, dann denke ich gleich, ich sterbe morgen. So, und die KI bestätigt dich ja in deiner Weltsicht. Was glaubst du, macht das mit einer Gesellschaft, die in Zukunft gar nicht mehr zum Arzt geht, sondern sofort ChatGPT, guck mal, wie sieht denn das aus, was habe ich denn? Was glaubst du, was passiert da?
Ich glaube schon, dass man das sinnvoll nutzen kann. Ich kenne zum Beispiel einen Professor, der hat ein System entwickelt für die Pathologie. Also wenn man die Schnellschnitte bei den Operationen untersucht, beispielsweise, also wo es wirklich auf Zeit ankommt, schnell steht, für die es nicht wissen, wenn ein Gewebe entfernt wird. Und dann möchte man wissen, ob das im Gesunden entfernt wurde. Oder man möchte überhaupt wissen, was für ein Gewebe das ist. Dann wird während der Operation werden kleine Teile ins Labor gebracht, zum Pathologen gebracht. Und der schaut sich das an unter dem Mikroskop, was für ein Gewebe das ist, gutartig, bösartig, im Gesunden entfernt, nicht im Gesunden entfernt. Und da kann man relativ schnell arbeiten mit KI, vielleicht sogar noch sicherer als wenn es ein erfahrener Pathologe macht, weil da wirklich alles abgespeichert ist in Vergleichen, also lauter Bilder hinterlegt worden sind. Mhm. Das kann die KI doch in einer ganz, ganz schnellen Zeit alles überprüfen und kennt vielleicht Sachen oder findet Sachen, die der Pathologe selber gar nicht auf dem Schirm hat. Weil kein Mensch kann alles wissen, weil da so viele verschiedene Möglichkeiten es da gibt, dass da die KI vielleicht doch sehr sinnvoll sein kann. Aber dass beim Hausarzt oder beim Arztgespräch diese Empathie oder den Patienten aufnehmen mit all seinen Sinnen, ich glaube, das wird die KI ziemlich lange nicht schaffen.
Vor allem, ich glaube, auch ein guter Arzt widerspricht mal. Und die KI ist ja so programmiert, zumindest wir reden ja auch von zwei verschiedenen Ebenen. Wir haben einmal die KI für den Hausgebrauch, ja, ChatGPT, Claude, was es da nicht alles gibt, DeepSeek, so die X, Grok, wie auch immer. Und dann gibt's die KI, die für ganz spezielle Anwendungsbereiche programmiert wird, von der du gerade gesprochen hast. Da glaube ich auch, da geht wahnsinnig viel. Und die ist ja auch schon in ganz vielen Systemen längst drin. Die heißt halt, ist das halt so ein Modewort, AI oder KI, so in den Autos, in Chips, diese Large Language Models, diese künstliche Intelligenz, die ja eigentlich gar keine wirkliche Intelligenz ist, die gibt es ja schon länger. Aber wie gesagt, was ich eben so spannend finde, ist, dass die Wahrnehmung der Leute sich auch möglicherweise ändert und die sagen dann, wir waren ja gemeinsam auch auf einem Vortrag gemeinsam, auf einem medizinischen, da hieß es ja dann, man kann ja inzwischen Sachen einfach hochladen, Fotos, so hier, ich habe einen Leberfleck, ist das Krebs? Und die KI gibt aber dann halt in den meisten Fällen eine nicht ganz adäquate Antwort. Und wenn man sich darauf verlässt, hat man ein Problem.
Ja, und vor allen Dingen habe ich gemerkt, wenn ich die KI mal befrage zu Themen, die vielleicht nicht zwingend medizinischer Mainstream sind, sondern Außenseitermethoden. Und wenn ich da in die Tiefe gehen möchte, Informationen rausziehen möchte, dann wird nur abgeraten davon, auf gar keinen Fall in die Richtung gehen. Das ist nicht der Mainstream. Das ist nicht, musst du schneiden.
Wir lassen alles drin. Wenn du dich in einer Stunde einmal versprichst, glaube ich, ist das drin. Dann darf ich mich auch mal wieder versprechen, weißt du?
Okay.
Da fühle ich mich nicht so dumm.
Das sagen Sie, genau, das ist das Wort gewesen, es ist nicht die Leitlinie. Mhm. Wir vergessen immer zu fragen, wer macht die Leitlinien? Und die ganze evidenzbasierte Medizin beruht auf Leitlinien, die Pharmaindustrie gemacht hat. Und ich appelliere immer daran, den gesunden Menschenverstand zu benutzen, wie die Österreicher sagen, den Hausverstand zu benutzen. In meinen Seminaren erzähle ich mal ein Beispiel, wo ein sehr bekanntes englisches Magazin, British Medical Journal, die Ärzte mal ein bisschen mit dem Nasenrücken die Manege führt, mit dem Motto, denkt mal selber nach, denkt mal mit, und wurde die hypothetische Frage gestellt, wäre es sinnvoll, beim Sprung aus dem Flugzeug einen Fallschirm zu benutzen, ja oder nein? Und mit dieser Fragestellung sind ja die ganzen Wikipedias untersucht worden, die ganzen Datenbanken untersucht worden, und dann hieß es überall, nein, es gibt keine Daten dazu, wissenschaftlich keine Erkenntnisse. Und man müsste erstmal eine empirische Untersuchung machen, wo 1000 Leute springen aus dem Flugzeug, 500 mit einem Rucksack, 500 mit dem Fallschirm. Und wenn dann die Sprünge absolviert worden sind, kann man mal auszählen, wie viel sind mit dem Rucksack heil unten angekommen und wie viel sind mit dem Fallschirm heil unten angekommen. Und also es ist einfach den Medizinern vor Augen zu führen, denkt selber mit, lasst euch nicht alles erzählen von den Leitlinien. Das ist ja alles schon so unterwandert. Auch das Wikipedia ist so unterwandert, ja, von der Pharmaindustrie, von den Leitlinien. Wenn du mal eine etwas andere Meinung äußerst, bist du gleich der Schwurbler, der Aluhutträger. Oder man kann nur warnen vor dir. Mhm. Also da wird sehr viel Politik gemacht, auch Gesundheitspolitik gemacht, bei Wikipedia und auch schon, wie ich das spüre, bei künstlicher Intelligenz.
Klar, weil die künstliche Intelligenz nähert sich ja von den Narrativen, die da im Netz sind. Und teilweise ist die natürlich auch politisch gesteuert. Und am Ende des Tages, also Sam Altman, der von OpenAI, also beziehungsweise ChatGPT, der CEO, der sagt ja dann selber schon so, ja, ja gut, das geht halt ein bisschen in die Richtung, upsie, ja. Und je nachdem, welche KI man fragt, bekommt man auch immer ein bisschen anderes Narrativ. Deswegen auch hier bei ganz wichtigen Dingen erstmal den Hausverstand einschalten, dann verschiedene KIs mal ausprobieren. Und ich bin eh gespannt, was das mit dieser Gesellschaft macht. Denn früher war es immer so, stimmt es? Ja, dann schaue ich mal auf Wikipedia, was du hier gerade am Esstisch über die Impfung erzählst. Da steht aber, oder der Daniele Ganser, vielleicht auch noch ganz spannend, den hast du ja auch getroffen. Ich liebe den, das ist ein so geiler Typ. Ja, und da steht dann aber bei Wikipedia, ja, Verschwörungstheoretiker. Und da denke ich mir so, also der ist der, also für mich überhaupt kein Verschwörungstheoretiker, überhaupt dass ich nicht. Einer bin.
So ein reflektierter Mensch, ja. so reflektiert, so unaufgeregt und unaggressiv spricht über die Weltpolitik.
Ja.
Also mich hat er wirklich abgeholt und ich fand das wirklich toll, seinen Vortrag. Der hat einen Tag nach mir gesprochen, ich habe im Salzburg-Kongress zu ihm gesprochen und er war am nächsten Tag war er der Redner. Das war jetzt nicht abgesprochen, das war zufällig. Ein klarer Kopf, wacher Geist. Und hat immer nicht immer, aber wenn es nötig ist, eine andere Sicht, wie die Tagesschau und die normale Presse, dem man wirklich überhaupt nicht mehr vertrauen darf heutzutage. Er ist ein zurückhaltender Schweizer mit guten Manieren, also der wirklich politisch und historisch sehr gut informiert ist und immer das Zeitgeschehen einordnet und fragt auch mal, wenn Putin vielleicht Ukraine überfüllt. Warum ist das eine Verletzung des Völkerrechts? Und wenn aber der Netanyahu Iran überfällt, warum ist das dann legal? Hm. Also solche Sachen muss man einfach fragen dürfen.
Natürlich.
Und Daniele Ganser, der sagt, dass der Netanyahu und der Trump zurzeit die gefährlichsten Männer auf dem Planeten sind. Ich glaube, ich kann das sicher unterstreichen. Es gibt natürlich andere gefährliche Menschen auch noch, aber da geht sehr viel mehr, glaube ich, Böses aus zur Zeit als anderen Leuten, denen es immer in die Schuhe geschoben wird.
Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft, sich eine Situation immer neu anzuschauen und noch neu zu bewerten. Bei mir war es auch so am Anfang erst Trump. Ganz am Anfang fand ich ihn ganz schrecklich. Dann fand ich ihn irgendwie ziemlich cool. Dachte mir, okay, der bewegt was. Und jetzt ist wieder das passiert, was am Anfang war. Also so, what the f*** ist da eigentlich los?
Ja. Also ich muss gestehen, ich war sehr, sehr zwiegespalten.
Ja.
Ich darf ja eh nicht wählen in den USA.
Ja.
Aber als dann Harris oder Trump zur Auswahl standen, also Pest oder Cholera, da muss man sich halt für eine entscheiden. Und ich fand den Trump etwas besser, weil er in meinen Augen nicht so eine Marionette war wie die Harris. Er hat seinen eigenen Willen, seinen eigenen Kopf durchgesetzt, aber jetzt setzt der Netanyahu eigentlich seinen Kopf durch. Da sieht man eigentlich, wer im Weißen Haus die Hosen anhat. Der Trump ist es nicht.
Ganz genau. Und vor allem, ich meine, sein Narzissmus, den er ganz offenkundig hat, ich glaube, ich auch nicht so wahnsinnig toll bei einem Staatsmann, der so viel Verantwortung und Macht hat.
Aber zeig mir einen Politiker, der kein Narzisst ist.
Das ist richtig.
Also ich glaube, du musst schon eine bestimmte Charaktereigenschaft haben, um da hochzukommen.
Fairer
und
Punkt.
Du brauchst sehr, sehr, sehr viel Ellenbogen.
Ja.
Natürlich ist in jedem anderen Beruf ist es auch so. Also in Spitzenpositionen in der Wirtschaft. Da ist keiner hochgekommen ohne Ellenbogen.
Das stimmt. Aber jetzt kommen wir nochmal.
Das andere über die Klinge hat springen lassen.
Bin ich völlig bei dir. Und da könnten wir eine ganze Folge machen. Wir starten dann mit Ursula von der Leyen am besten. Und da können wir 90 Minuten über diese Frau reden, was die alles verbrochen hat. Trotzdem möchte ich jetzt gerne nochmal zur Medizin zurück. Weil auch zum Thema KI. Wie sehr kann man der eigentlich trauen? Wie gesagt, wir kamen dann über Daniele Ganser dahin. Denn wenn man den googelt, dann stehen da die größten Schreckensgespenster. Und wenn man jetzt bei der KI eingeben würde, wer ist Daniele Ganser, bin ich mir relativ sicher, dass es nicht nur wohlwollend ist. Der Punkt ist also hier, was auch Daniele Ganser immer sagt, Bewusstsein darüber. Das, was die KI sagt, kann richtig sein, kann aber auch falsch sein. Ich muss selber meinen, im besten Fall, Hausverstand einsetzen und differenzieren. Ich muss Ambivalenzen erkennen. Da hat sie recht, da hat sie nicht recht. Und bei so ganz wichtigen Entscheidungen finde ich es auch sehr schwierig, wie sie Dinge komplett ignoriert. Ist mir auch schon oft passiert beim Thema Impfung, wenn man zum Beispiel
auch fragt. Sie framed schon sehr, sehr gut, wie das ZDF das auch macht.
Genau. Und wenn ich zum Beispiel frage, ja, welche Impfungen für mein Kind machen denn Sinn? Wo gibt es vielleicht Fragezeichen? Dann antwortet die mir nicht objektiv. Und so, wenn du aber denkst, diese KI antwortet objektiv.
Geht auf Quellen wie RKI oder Paul-Ehrlich-Institut.
Genau.
Auf diese Quellen geht die und die schreiben halt genau das, was angesagt ist.
Genau. Genau.
Die Seilschaften der Pharmaindustrie, die haben das alles schon unterwandert, unterminiert. Die sitzen schon an den Hebeln, dass die das alles so ausrichten, dass andere Meinungen sehr schwer haben, Raum zu greifen.
Was ich heute machen wollte, eigentlich, jetzt sind wir über so viele Themen gestolpert, die ich aber auch alle super spannend finde, ehrlich gesagt. Wir werden nicht mehr alles schaffen, wir machen das einfach in der nächsten Folge, aber ich wollte mit dir heute über große KI-Irrtümer, sage ich schon, über große Irrtümer in der Medizin sprechen. Also diese KI-Nummer ist natürlich sicherlich auch darunter zu sehen. Also wird die KI den Arzt ersetzen? Wird sie den Mediziner ersetzen? Vielleicht abschließend, bevor wir weitermachen mit den großen Irrtümern, vielleicht da nochmal von dir eine Einschätzung. Also wird die KI irgendwann Ärzte oder Mediziner ersetzen?
Es wird sehr viel helfen können, da bin ich ziemlich sicher. Und es gibt da auch schon so Operationsrobotoren, die sehr gut sind, die vielleicht so einen mittelmäßigen Chirurgen bereits jetzt ersetzen können. Wahrscheinlich keinen erstklassigen Chirurgen. Aber ich glaube, da wird sich einiges tun und es wird nicht nur Schlechtes kommen. Aber ich genieße alles mit großer Vorsicht.
Ja, das ist tatsächlich Bewusstsein letzten Endes immer, ne? Sich die Sachen bewusst anschauen. Ein Mythos, wenn man so möchte, ist diese Aussage, Impfungen sind immer sicher und alternativlos. Während der Corona-Zeit haben wir das ganz oft gehört und ich glaube auch oder ich weiß auch von ganz vielen Menschen, die dir folgen, die hören von ihren Hausärzten, wieso fragen sie denn danach? Die Impfung ist doch sicher und egal welche Impfung. Und wenn man mal recherchiert und ich habe das getan, korrigiere mich, falls ich da falsch recherchiert habe, aber bis zum 18. Lebensjahr bekommt ein Kind, wenn es den Empfehlungen der STIKO, des RKI, der Bundesregierung, wie auch immer folgt, des Hausarztes, zusammengerechnet, kumuliert, 44 Einzelimpfungen, teils Auffrischungen, teils sind sie kombiniert, aber es sind 44 Impfungen. Kann das gesund sein?
Ja, also die Impfung an sich ist ja gar nicht schlimm, ist gar nicht schlechtes. Und die Idee des Impfens ist auch toll. Nur die Umsetzung ist sehr falsch. Mhm. Also wenn du einen schwachen Erreger, einen abgeschwächten Erreger dem Körper zuführst, kann es sein, dass er sich schon daran gewöhnt und Antikörper bildet. Und wenn dann der virulente oder der ansteckendere, lebendigere Keim kommt, dann sind die Antikörper schon da. Es kann gut angekämpft werden. Also von der Idee her ist es ja gar nicht schlecht. Bei den Lebendimpfungen könnte man überlegen, dass ein paar vielleicht ganz sinnvoll wären. Aber die ganzen Totimpfstoffe, die versetzt sind mit Aluminiumhydroxid, also mit den Wirkverstärkern, die richten unterm Strich viel mehr Schaden an als die Impfung selber. Also die Impfung ist nicht schlimm, aber gerade so ein kindlicher Organismus, der reagiert gar nicht auf den Impfstoff, wenn keine Gifte, Schwermetalle dazukommen. Also es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass die Impfung selber nicht schädlich ist, nur was mitgeliefert wird, was unter die Haut geht, dann sagen viele Kritiker, ja, Aluminium, das kriegt man durch das Essen ab. Das stimmt schon auch, aber da geht halt viel wieder durch, hinten wieder raus. Aber was ich reinspritze in den Körper, das ist wirklich drin. Das ist netto im Körper. Und diese ganzen Schwermetalle, die gehen ins Fettgewebe, ins Gehirn gehen die rein und die kriegst du ganz, ganz schwer wieder raus. Und genau das kumuliert halt über die ganzen 54 Impfungen. Ich habe mal 54 gehört, du hast 44 gesagt.
Vielleicht, also ich traue es ja dann auch eher dir, aber
Nein. Das ist ja die Frage, was wird noch alles aufgeschwatzt beim Hausarzt? Ja. Welche Impfung?
Ja.
Und wird viel gearbeitet mit ich habe es neulich im Post gehabt, wollen Sie, dass Ihr Kind Krebs bekommt?
Ganz genau.
Also solche Suggestivfragen, natürlich jeder Mensch sofort sagen darf, gar keinen Fall. Und wenn man etwas unbewaffnet ist oder unvorgebildet in Sachen Impfung, viele sind ja Gott sei Dank durch Corona aufgewacht. Viele haben ja gemerkt, dass sie von vorne bis hinten belogen wurden und dass der Impfstoff nie dazu gedacht war, Übertragung zu stoppen, höchstens schweren Verlauf. Aber wie willst du das nachweisen, ob der Verlauf ohne die Impfung schwerer gewesen wäre? Ja. Also das kannst du so schön in den Raum hineinstellen und manche sagen, ja, das wäre bestimmt viel schlimmer geworden.
Aber für die Übertragung von Vermögen hat es gesichert.
Das hat sehr gut gesichert, sehr gut. Und unsere Leuchte Lauterbach hat ja mal in der Corona-Zeit gesagt, durch Impfungen könnte man kein Geld verdienen. Da stimmt es schon mal in zwei Richtungen nicht. Also die viele Mediziner haben durch die Impfung im Monat so circa 25.000 Euro zusätzlich eingenommen. Da ging es ja nur noch impfen. Und statt Anamnese nur rechter Arm, linker Arm. Also da wurde nicht viel nachgefragt. Der zweite Punkt ist der, dass die Firmen, die die Impfungen herstellen, also es sind die bewerten immer die eigene Impfung und sehr optimistisch. Und die lassen halt sehr viele Nebenwirkungen weg. Wir müssen uns erinnern, die größten Strafzahlungen, die jemals gemacht wurden, für Falschaussagen in der Industrie, das war nicht VW mit dem Abgas, mit dem Dieselskandal. Das war Pfizer. Hm. Pfizer war das. Und die haben die größte Strafzahlung gezahlt, weil die immer falsche Angaben gemacht haben zu ihren Produkten. Also es waren Milliardenbeträge und die werden oft schon eingepreist, diese Strafen, wenn das Produkt auf den Markt gebracht wird. Hm. Die wissen, wir lügen, aber die Lüge ist gut fürs Marketing. Und darum riskieren wir das einfach, hinterher noch eine Strafe zu zahlen. Wahrscheinlich sind die Milliarden trotzdem geringer als die Gewinne, die man durch die Falschaussagen verzeichnen kann.
Du hast vorhin den Satz gesagt, das ist natürlich blöd, wenn du zum Arzt gehst und jetzt, sag ich mal, unbewaffnet bist, in Anführungszeichen. Da muss ich die meisten Leute tatsächlich in Schutz nehmen. Auch ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, aber wie soll man sich dann auch bewaffnen? Also wie soll das denn gehen? Denn ich war auch unbewaffnet. Denn du vertraust ja dem Arzt. Du vertraust dem Umfeld. Das Umfeld basiert wiederum aus sehr vielen Meinungen, die eben aus dieser Richtung kommen. Und man traut sich ja gar nicht zu sagen, diese eine Impfung macht dir die auch. Also das heißt, sich da mit Literatur zu versorgen, ist gar nicht so leicht. Wie googelt man denn? Weil sobald ich eingebe, impfkritische Literatur, ist das ja alles Schwurbel, Flat Earth, die Aliens kommen und Reptiloiden. Also so wird das ja geframed. Das heißt, das ist sehr schwer, finde ich, sich objektiv mit diesem Thema zu beschäftigen, ohne gleich in so eine Ecke gedrängt zu werden. Und ich glaube, dass es da vielen anderen Eltern auch so geht, die einfach nur sagen, hey, ich will mich nur informieren und vielleicht entscheide ich mich ja dann auch für die Impfung, was ja völlig legitim ist.
Aber nicht nur die Eltern sind falsch informiert, auch die Mediziner sind oft falsch oder einseitig informiert, weil die nur das alles als Information bekommen, was die Pharmaindustrie zur Verfügung stellt. Ja. Und 90% der Mediziner machen das alles mit dem besten Gewissen. Mhm. Und die reden dann den Eltern, wenn die skeptisch sind oder irgendwas hinterfragen wollen, das wird sofort ausgeredet und niedergemacht, weil es bei denen so im Kopf drin ist. Impfung kann nur gut sein.
Ja.
Und das ist, glaube ich, sind viele, viel mehr Menschen aufgewacht, Patienten aufgewacht, als Mediziner aufgewacht sind nach der Corona-Zeit.
Das glaube ich auch.
Also 90% der Mediziner denken immer noch, sie haben alles richtig gemacht, sie sind wunderbar durch die Corona-Zeit gekommen und was wäre alles passiert, wenn wir das nicht gemacht hätten? Das ist alles so hypothetisch und die müssen ja nichts beweisen. Also das, wir werden meiner Meinung nach deutlich besser.
Also, da haben die Leute natürlich recht. Also Herr Dr. Spitzbart, also dass Sie hier da so in diesem Podcast so schwurbeln. Also da schicke ich Ihnen also die Hausdurchsuchung.
Also ja, und es, tatsächlich glaube ich, Karl Lauterbach denkt immer noch, dass das alles gut war. Wahrscheinlich, weiß ich nicht.
Ja, er ist dann natürlich Pharmalobbyist reinsten Wassers. Ja. Er auch überführt, hat damals für Lipo-Bay Werbung gemacht, wo es schon Todesfälle gab, von diesem ersten Blutverzänker von Bayer, hat er immer noch weiter Werbung gemacht. Und also er Lobbyist reizten Wassers.
Ja.
Also dem würde ich keinen.
Ich glaube, der hat kein Wasser, der hat im Blut, der ist mRNA-positiv, glaube ich. Blutgruppe mRNA-positiv.
Ja, und Lachsfisch.
Und Lachsfisch im Blut. Ja, genau. Ja, aber der Lachs ist moralisch integerer als Karl Lauterbach, glaube ich. Also ja, tatsächlich ein ganz großes Thema und wir haben es ja auch gemerkt, du hast einen Post über die HPV-Impfung machen wollen. Dann haben wir gesagt, ja, wenn wir das machen, dann wird wahrscheinlich der Shitstorm kommen, aber nicht der Leute, sondern der Pharmaindustrie. Deswegen haben wir gesagt, machen wir es im Newsletter. Eigentlich schade, dass man sowas nicht öffentlich besprechen kann, weil es geht ja auch, und du schreibst es ja selber, es geht ja gar nicht darum, ich weiß alles und ihr müsst es genauso machen, sondern ich biete euch eine Perspektive von vielen, entscheidet selber am Ende.
Nur wer sämtliche Perspektiven beleuchtet hat, der wird sich allermeistens dagegen entscheiden. Und du hast eben mal gefragt, wie entscheide ich, welche Impfung gut ist oder wie sinnvoll ist eine Impfung? Man kann bei der Impfung googeln, number necessary to vaccinate. Wie viele Menschen muss ich impfen, damit ein Mensch einen Vorteil hat? Und das ist meistens, sind erstaunlich viele Menschen, die man impfen muss, damit ein Mensch einen Vorteil hätte. Da muss man überlegen, ob das sinnvoll, wirklich sinnvoll ist oder nicht. Ja. Und weil du gefragt hast, also wie kann ich mich selber informieren? Ich kann ein Buch empfehlen. Das ist nicht von mir, aber trotzdem sehr gut. Das heißt Turtles All the Way Down. Also Schildkröten bis ganz unten.
Okay, kann ich nicht.
Und da sind die ganzen Impfungen beleuchtet und wie sinnvoll sind die wirklich. Und da bleibt nicht viel übrig unterm Strich. was wirklich sinnvoll ist. Aber alles wissenschaftlich belegt, es wird alles hinterfragt und also wissenschaftlich hinterfragt, nicht nur mit den Studien der Pharmaindustrie hinterfragt.
Ja.
Weil die, wie gesagt, immer sehr, sehr leuchtende Beispiele geben, wie toll die Impfung funktioniert und frei von Nebenwirkungen. Ich habe es auch in meinem Post geschrieben, bei den ganzen Nebenwirkungen, die Impfungen, die werden ja nicht gegen Placebo getestet. Normale Medikamente werden gegen Traubenzucker, also gegen Placebo getestet. Und die Impfungen, die werden nicht gegen Kochsalzlösung getestet, also wo eine Gruppe halt den Impfstoff bekommt und die andere Gruppe bekommt nur Kochsalzlösung gespritzt. So wird es nicht gemacht. Die Kontrollgruppe erhält einen Impfstoff, also einen Stoff mit den gleichen Adjuvantien drin, mit den gleichen Schwermetallen drin. Und dann heißt es dann hinterher, naja, in der Verum-Gruppe, also in der Gruppe, die das Medikament erhält, gibt es nicht mehr Nebenwirkungen als in der Kontrollgruppe, die halt nicht das Kochsalz bekommen hat, sondern die gleiche Lösung, nur ohne halt das Antigen. Und Antigen, ich habe es eben schon mal gesagt, das ist ja selber, wenn du spritzt, ist es völlig unauffällig, es macht gar nichts. Nur die Zusatzstoffe, die sind gefährlich. Also es ist kein echter Vergleich zwischen Kontrollgruppe und Impfgruppe.
Der normale Mensch fragt sich dann halt einfach nur, warum? Warum ist es so? Ich meine, die wirtschaftliche Antwort haben wir, aber es ist halt in meinen Augen sehr verwerflich.
Es ist total verwerflich und die ganzen Organisationen, die früher mal gut angedacht waren, ob das die WHO ist, ob das die EU ist, vom Grundgedanken ist es alles gut. Und ob es die Leitlinien sind für die evidenzbasierte Medizin, alles sehr, sehr gut angedacht, aber mittlerweile sowas von unterwandert durch die Seilschaften der Pharmaindustrie, von der WHO runter bis zur EMA, bis zum Robert-Koch-Institut, das weisungsgebunden ist, der Politik weisungsgebunden ist. Und da geben halt Leute Weisungen, die keine Ärzte sind, sondern Politiker sind. Und woher die ihre Weisungen bekommen, das wissen ja mittlerweile auch. Mhm. Also die kommen zum Beispiel von der WHO, wo dann der Bill Gates sitzt und dann macht er mal eine Spende für eine Million, spendet dafür irgendwas. Und dann fordert er andere Länder auf, viel mehr Millionen zu spenden für den gleichen Forschungszweck beispielsweise, ja. Wo er dann wieder hinterher unterm Strich profitiert durch die Impfungen oder halt durch sein künstliches Fleisch, die ganzen Sachen, die er jetzt auf den Markt bringen möchte. Und Gott sei Dank haben einige Länder so viel Hausverstand und lassen das nicht zu. Meloni beispielsweise hat es nicht zugelassen für Italien. Italienische Küche ist tausendmal besser als so ein Retortenfleisch. Und der Orban hat es auch verboten für sein Land. Ist es leider abgewählt worden. Ich sage leider. Mal gucken, was der Neue jetzt bringt. Ich fand das toll, dass der Orban jetzt die 90 Milliarden blockiert hat, die der Ukraine wieder in den Rachen geschmissen werden. Also nichts. Natürlich möchte ich den Menschen in der Ukraine auch helfen. Den armen Menschen, aber das Geld, was da hingeschickt wird, ohne jegliche Kontrolle.
Richtige Differenzierung.
Das landet, man munkelt 30-40% landet in den Taschen der Oligarchen. Mhm. Ich hab's neulich gelesen, die höchste Bentley-Zulassung, Neuzulassung, ist in Kiew. Also wo haben die armen Menschen das ganze Geld her, um sich Bentleys zu kaufen?
Ja.
Also das Geld wird ziemlich sicher abgezwackt von den Milliarden, die wir so bereitwillig geben und denken, es käme armen Leuten zugute. Und was habe ich noch gelesen, dass der Zelensky war in Saudi-Arabien irgendwo und verkauft Flugabwehrraketen, verkauft er dort, die höchstwahrscheinlich wir bezahlt haben. Also wir bezahlen das, schicken ihn dahin und er verkauft die weiter. Also dass da kein Mensch was sagt. Also ich bin da sehr, sehr überstrapaziert mit der Ukraine. Ja. Mittlerweile muss ich sagen, dass alles Geld dahin fließt und bei uns das ganze Land in Schutt und Asche liegt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich aus Versehen gemacht wird. Ich glaube, das ist ein System dahinter. Die Deutschen möglichst zu verarmen. Hauptsache raus aus dem Land das Geld. Nur, dass die Deutschen es nicht haben.
Spätestens jetzt haben wir einen Faktenchecker drunter, wahrscheinlich korrektiv.
Sehr gerne.
Ja, und das ist ja auch mit dem Potsdamer Treffen, das kam jetzt ja raus. Die haben ja eine Schlappe vor Gericht kassiert auch. Hat ja alles nicht ganz so gestimmt wie korrektiv, die war.
Es hat gar nicht gestimmt.
Ja.
Das war alles nur aus dem Hut gezogen. Ja. Und die ganze Presse ist drauf angesprungen, ohne zu kontrollieren. Früher musste ein guter Journalist hat immer zwei Quellen gehabt, mindestens zwei Quellen. Mhm. Hat alles verifiziert, versucht zu verifizieren durch eine andere Quelle. Und da stellt Korrektiv was in den Raum und alle springen auf, ohne abzuchecken. Stimmt das wirklich?
Ist aber so ein bisschen symptomatisch auch für unsere Gesellschaft. Ich sag nur mit Colin Fernandes, war ja auch so ein Riesending und auf einmal ist das wieder abgeebbt, als man gemerkt hat, naja, da gibt's ja schon irgendwie Fragezeichen, weil die Leute teilweise, finde ich, auch viel reflektierter werden, mir inklusive. Also ich habe da früher auch alles geschluckt und inzwischen denke ich mir halt, okay, kann was dran sein, dann ist krass. Kann aber auch noch eine andere Perspektive geben. Bevor ich jetzt urteile, warte ich erstmal ab. Aber dieses Abwarten ist irgendwie aus der Mode gekommen.
Ja, leider schon. Und Nachdenken auch.
Das stimmt.
Und was mich heutzutage so stört, dass die Menschen immer für alles Verständnis haben. Mhm. Natürlich ist es gut, empathisch zu sein, Verständnis zu haben. Aber ich finde Verstand noch etwas wichtiger als Verständnis. Und der Verstand geht vielen Leuten ab und wird ersetzt durch Verständnis.
Spannende Aussage. Gehe ich mit, ja. Ist wirklich so. Du hast dich neulich echauffiert bei einem Beitrag eines Mediziners, glaube ich, war es, der über Psychopharmaka geschrieben hat oder geredet hat und ganz insbesondere Depressionen. Und da gab es die Aussage, naja, also diese Pillen machen ja nicht abhängig, das ist ja kein Problem. Und da hast du drunter geschrieben, Moment mal, kannst du uns dann kurz mitnehmen, was ist da passiert?
Also ich weiß ja, was in der Fakultät der Angehörte dieser Mensch, es ging um Antidepressiva und er sagte, die würden nicht abhängig machen und die würden so gut helfen, die Menschen so gut helfen. Und das ist genau das, was ich bezweifle. Ich weiß, dass es nicht stimmt, weil ich 30, 40 Jahre immer versucht habe, den Menschen ohne Medikamente zu behandeln und auch Antidepressiva auszuschleichen. Und Menschen, die länger eingenommen haben, die haben null Vorteile dadurch. Die nehmen das nur deswegen ein, um diese Absetzerscheinungen, die ganz drastisch sein können, um die zu vermeiden. Ja. Also nochmal unterm Strich, die nehmen es nicht, weil es ihnen besser geht, sondern weil es ihnen beim Absetzen noch schlechter geht als vorher.
Es haben tatsächlich viele Leute drunter kommentiert, die gesagt haben, genau das, was du gerade sagst, ist ihnen auch passiert, sie können es nicht absetzen, es ist die Hölle. Und dann ist es natürlich schon schwierig, wenn da sich ein Arzt oder was der auch war, vielleicht war er auf dem Pharmalobbyist, weiß ich nicht, hinsetzt und sagt, ja Mensch, nee, keine Abhängigkeiten, nehmt es, fresst es wie Smarties, also ich übertreibe jetzt, so in der Richtung, das gibt natürlich eine falsche Idee, ne, von dieser Nummer. So, und zum Schluss möchte ich noch, also es gibt noch zwei Dinge, die ich vorhabe. Zum einen werde ich dir noch ein paar spannende Fragen stellen und ich bin sehr gespannt, wie du dich entscheidest, denn das sind keine einfachen Fragen. Es sind geisteskrank gemeine Fragen, bei denen jede Entscheidung die Hölle ist. Aber die Frage ist, welche Hölle wählst du? So, das mal als kleiner Teaser. Davor möchte ich aber noch eine E-Mail vorlesen von der lieben Elli. Die hat uns geschrieben. Wenn ihr auch ein Feedback habt oder eine Frage habt, dann einfach eine E-Mail an podcast@spitzbart.com. Also ich lese mal vor. Hallo liebe Michaels, ich höre mir seit 3 Tagen eure Podcasts an und freue mich jedes Mal, wenn es wieder was Neues von euch zu hören gibt. Meine Frage wäre, was oder besser gesagt, wie sieht Dr. Spitzbarts Ernährung morgens, Mittag, abends aus? Was ist der konkret jeden Tag? Ich denke sehr eiweißreich, aber was genau? Und ich muss unterschreiben, was Dr. Spitzbart sagt. So klar wie in diesem Monat war ich seit langem nicht mehr im Kopf. Ich kann jedem einfach nur empfehlen, einen Monat auf Kohlenhydrate komplett zu verzichten. Man merkt definitiv einen Effekt. Es ist zwar am Anfang schwierig, aber meine Devise, Veränderungen fangen immer bei einem selbst an. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon war. In dem Sinne, macht weiter so, ihr seid spitze. Liebe Grüße aus Karlsruhe. Ja, Michael, was isst du denn morgens, mittags, abends?
Also wenn es geht, esse ich morgens gar nichts. Mhm. Also einfach um nüchtern Phasen zu verlängern. Stichwort intermittierendes Fasten, was ich sehr sinnvoll halte, um den Körper wieder ein bisschen zu resetten, Autophagie einzuleiten, Körper zu reinigen. Dafür viel, viel trinken natürlich. Also wenn ich jetzt nicht länger außer Haus gehe, dann frühstücke ich nichts, weil ich weiß, ich kann ja jederzeit, wenn Hunger käme, könnte ich reagieren zu Hause. Und jetzt habe ich gerade schon meine Hochbeete vorbereitet, wo ich dann die Sachen einpflanze, sobald die Eisjahre vorbei sind. Wenn ich kann, esse ich natürlich möglichst viel gleich aus dem Garten. Aber das ist natürlich bei unseren Vegetationszeiten nur viel zu kurz.
Wird nicht das ganze Jahr möglich sein.
Ja. Also frühstück tue ich in der Regel nichts. Viel, viel Wasser trinken, das ist wichtig. Tees, das in rauen Mengen.
Ja.
Dann überlege ich mittags ein Stück Fleisch oder ein Stück Fisch mit Gemüse und abends dann gerne das Gegenteil. Also wenn ich mittags Fisch hatte, abends Fleisch oder am besten gar nichts, auch am Abend, geht nicht immer.
Okay.
Also wenn man nüchtern ins Bett geht, da kann der Körper sehr viel Wachstumshormon ausschütten. Das geht nur, wenn Insulin nicht da ist. Und wenn ich halt mit Nudeln ins Bett gehe, dann wird kein Wachstumshormon ausgeschüttet. Und gut wäre abends eine leichte, eiweißreiche Mahlzeit oder am besten gar nichts. Das wäre das Allerbeste fürs Wachstumshormon. Was wir sonntags machen, ganz gerne beispielsweise, wir kombinieren Mittag und Abendessen. Also wir haben so ein wunderbares Fischlokal hier am Wallersee, wo wir so gegen 16 Uhr eintrudeln und dann haben wir das späte Mittag und das frühe Abendessen.
So wie Brunch plus eins weiter hinter.
Ganz genau. Und dann brauchst du abends nichts mehr essen und hast mittags vielleicht auch deine Nüchternphase ein bisschen verlängert.
Ja.
Jetzt war ich gerade in der Türkei, wie Anfang schon angesprochen. Da haben wir auch spät gegessen, aber sowas von gut gegessen. Es war wirklich Wahnsinn. Und gegessen, bis der Nabel glänzt. Und natürlich schläfst du dann nicht ganz so gut. In meinem Alter, ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist, aber wenn ich zu spät abends esse, dann schlafe ich unruhend, schlafe ich nicht gut.
Okay.
Darum im Urlaub haben wir es gemacht und mit einem lachenden Auge, weil es so gut war, so lecker war. Mhm. Und einem weinenden Auge, weil vielleicht die Nachtruhe etwas darunter leidet.
Ja.
Aber ich mache das nicht so dogmatisch jetzt, Ernährung mit einem Plan und so. Das Leben muss ja auch Spaß machen. Was ich sehr oft esse zwischendurch so, ist ein Joghurt mit Eiweißpulver. Mhm. Ich habe so von Sanna Ponte so ein Eiweißshake. Da tue ich in den Joghurt so 2-3 Messlöffel Eiweißpulver, etwas Magnesium dazu, etwas Mandelmilch dazu zum Glattrühren und dann Leinsamen rein und solche Sachen, Chiasamen, Flohsamenschalen. Das ist alles sehr, sehr gut, um den Hunger im Zaum zu halten. Es senkt das Cholesterin über die Ballaststoffe. Man kann etwas Obst mit reintun, Beeren am besten, wo nicht so ganz viel Fructose drin ist. Also das, muss ich sagen, mache ich relativ oft, also eigentlich täglich, sowas als Zwischenmahlzeit einzuführen.
Jetzt kommt der Teil, den du wahrscheinlich jetzt bereuen wirst. Du wirst dir in dem Moment dich fragen, warum habe ich mit diesem Typen überhaupt einen Podcast gestartet? Warum ist er so? Was stimmt nicht mit diesem Schulte? Aber ich habe ein paar Fragen und da würde es mich echt brennend interessieren und ich hoffe, ich spreche da auch für viele da draußen. Wie würdest du dich entscheiden? Es sind schwierige Szenarien. Überleg gut, wie du dich entscheidest. Ja. Und
ich kann nur verlieren. Also.
Du kannst eigentlich nur verlieren. Die Frage ist, wie verlierst du? Ja. So, wir fangen mit der ersten Frage an. Und wenn du gute Antworten bringst, dann mache ich das jetzt jeden Podcast. Ich finde es eine schöne Kategorie.
Also ich bringe schlechte Antworten.
Naja gut, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Also pass auf. Lieber eine Wärmepumpe von Robert Habeck bei dir einbauen lassen zu Hause oder Karl Lauterbach zur Weinverköstigung einladen. Und du musst mir sagen, warum. Also du kannst jetzt.
Ich würde den Lauterbach nehmen, weil die kann ich wieder rausschmeißen, wenn er voll ist. Die Wärmepumpe hätte ich halt die ganze Zeit.
Ja, okay. Also das heißt, du würdest den einladen und der säuft dir deinen ganzen Weinkeller leer, den du jetzt, oder zumindest die Bar.
Du, ich muss sagen, wenn du ihn mal so privat treffen würdest, was ich nicht habe,
ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass man eine Ebene finden könnte, auf der man sich unterhalten kann. Aber man kann sich mit jedem Menschen unterhalten.
Ja.
Vielleicht sind die Schnittmengen werden sehr, sehr klein beim Lauterbach. Aber ich schätze, dass der vielleicht auch ein, zwei sympathische Seiten hat, wie viele Menschen. Aber natürlich als Vorbild könnte ich ihn nie akzeptieren oder als Lobbyisten höchstens, so wie ich ihn nie werden möchte.
Ja.
Also als abschreckendes Beispiel würde ich ihn schon nehmen.
Okay, dann nächste Frage. Vielleicht ist die ein bisschen schwieriger für dich. Lieber einmal mit Luisa Neubauer und Luis Klamroth, also dem Hart aber fair Moderator, um die Welt segeln, also richtig schöner Segeltour.
Ja,
richtig. Du weißt ja noch gar nicht, was kommt. Also ihr segelt um die Welt.
Du wolltest fragen, wann ich über Bord springe.
Ja, oder, und jetzt kommt ja das oder Ursula von der Leyen bekommt deinen Insta-Account.
Sie bekommt was? Sie bekommt
dein Instagram.
Meinen?
Ja.
Naja, das wird auch gut, mein Account. Oder?
Für die gleiche Zeit. Nein, er stoppt. Die postet aber dann das, was sie will, ne?
Naja, aber meine Leute sind ja Gott sei Dank schon so hellwach, dass sie, glaube ich, wenn sie mit ihren Posts ziemlich schnell Gegenwind bekommt. Bei ihren Followern, die nicht so viel mitdenken, ja, vielleicht, da kann sie vielleicht reüssieren, aber ich glaube, bei meinen Leuten, da wird sie ein Shitstorm wird sie ernten ohne Gleichen.
Aber du kannst ein Jahr lang nicht mehr auf Instagram posten. Und selbst wenn die den größten Schmarrn postet, was sie tun wird, du kannst da nichts machen. Oder du gehst halt, du gehst halt auf Segeltörn mit den beiden.
Ja. Im Segelschiff, das wissen wir ganz genau, das ist ganz heiß. Also
das magst
ganz,
du doch
ganz
gerne,
kritisch.
Hast du gesagt.
Ich mach das gerne, weil du auf so engem Raum zusammen bist. mit Menschen, die sich nicht mögen.
Ja.
Also da fliegen ziemlich schnell die Fetzen.
Ja. Also was nimmst du jetzt?
Ich.
Na, jetzt habe ich dich.
Ich nehme das Segelboot.
Okay, ja, ja.
Und schau, wie ich die anderen beiden loswerde.
Du weißt schon, ich weiß nicht, wie das auf Gewässern ist. Da gibt es ja so eigene Gesetze, ne? So, wo dann die Staatsgrenzen aufhören. Upsi, was war da denn?
Außerhalb der 3-Meilen-Zone kann man sie dann Kiel holen.
Ist da gerade was runtergeplumpst? Also, okay, drittes Mal. Dritte Frage. Mit Dunja Hayali auf Lesereise gehen. Das Buch heißt, warum Männer an allem schuld sind. Ja. So, oder du impfst dich gegen Corona.
Ja, also da würde ich auch lieber die Lesereise nehmen, weil die geht vorbei, die Impfung geht nicht vorbei.
Ja, okay. Aber du würdest dann mit der halt auf der Bühne stehen und würdest dann wie so Schuld, 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 du bist ein Mann und die liest dann immer vor, warum du so böse bist und du musst natürlich auch Buße tun auf der Bühne und du sagst, ja, es war alles ganz schlimm.
Das muss ich natürlich nicht. Das ist
ja doch, in meinem Beispiel schon.
Ach so, ja, dann, ich muss ja gestehen, ich habe sie mal getroffen.
Ach echt, hast du sie mal getroffen?
Einchecken, ja. Beim Einchecken am Flughafen Berlin.
Ah.
Sie war in der Reihe neben mir und ich habe die nur gesehen, ich hab Tourette bekommen. Meine Frau hat gefragt, was ist denn mit dir los? Also ich habe die nur angeschaut und also für mich ist es der Inbegriff des schlechten Journalismus, der tendenziösen Berichterstattung. Mhm. Also normalerweise soll informiert werden, aber es soll keine Meinung mitgeliefert werden. Und sie ist halt genau diejenige, die Meinung mitliefert, was in meinen Augen ein ganz schlechter, unseriöser Journalismus ist.
Ja.
Und ich habe die an dem Schalter habe ich die beschimpft, wirklich vom Allerfeinsten. Da sind Wörter bei mir rausgekommen aus meinem Munde, die kannte ich noch gar nicht. Aber es waren schlimme Wörter.
Okay, ich verstehe.
Und ich habe es auch so laut gesagt, dass sie das hört.
Ah, okay, dann habt ihr, okay, verstehe. Also dann heißt das schon was, wenn du sagst, du gehst mit ihr auf Lesereise.
Ja, also ich würde schon Paroli bieten, glaube ich.
Ja, okay. Das muss ich noch ausfallen, das Szenario. Die letzte Frage ist, entweder du gehst als Drag Queen raus und machst tagelang richtig Ole Ole in Hamburg am besten. Wirklich so.
In Kindergärten?
Ja, auch
Schulen.
Ja, Schulen, Kind, alles, was eine Drag Queen halt so macht. Oder du gehst ein Jahr lang mit den Omas gegen rechts auf die Straße demonstrieren.
Ich würde mit den Omas gegen rechts gehen.
Ja.
Da hat neulich auch einer ein anderes Schild hochgehalten, was gar nicht zum Kontext gepasst hat. Der hat sich
Tomaten 3,99.
Ja, das ist eigentlich das Gegenteil von dem behauptet,
ah, ja, okay,
was die sagen.
Ach, aber
die
haben Jan Like, ja, Jan Like meinst
die
du?
Die haben auf sein Schild nicht geschaut.
Der war groß. Jan Like, ja, natürlich. Der ist super.
Das fand ich sehr lustig.
Ja.
Und so würde ich mich auch daneben stellen.
Ja, der Typ ist cool. Jan Like, ja. Der sagt da immer seine Meinung. Ja, cool. Okay, dann haben wir es schon. Du.
wunderbar. Hat doch nicht so wehgetan.
Hat doch nicht so wehgetan. Ich glaube, beim nächsten Mal muss ich mir schwierigere Fragen überlegen. Ja. Michael, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Vielen Dank für euch da draußen, die zugehört haben. Wie gesagt, podcast@spitzbart.com, wenn ihr auch mal eine Idee habt. Vielleicht habt ihr auch ein krasses, krankes Szenario, dass ich den Michael das nächste Mal frage, wo er vielleicht nicht so leicht davon kommt. Ja, vielleicht war ich noch zu milde, wer weiß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in 2 Wochen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Und dir, Michael, vielen Dank.
Alles Gute.
Perfekt.